Ich möchte einsteigen mit einer Geschichte, die schon älter ist und die wahrscheinlich einige von euch kennen. Die Geschichte handelt von einem Bauern, der in den Bergen einen jungen Adler fand. Und er nahm ihn mit nach Hause und steckte ihn in seinen Hühnerstall, gab ihm Hühnerfutter zu essen und ließ ihn unter Hühnern aufwachsen, obwohl er eigentlich Adler war, der König der Lüfte. So vergingen einige Jahre, bis ein Besucher auf den Hof kam und sah dort den Adler unter den vielen Hühnern. Und er sah, dass er sich bewegte wie ein Huhn, am Boden pickte und die anderen Hühner auf ihm herumhackten. Da sagte der Mann zu den Bauern: Hier stimmt doch was nicht. Das ist doch kein Huhn, das ist doch ein Adler. Nein, sagte der Bauer, er ist immer noch ein Adler. Da hast du recht, aber ich habe ihn zu einem Huhn umerzogen. Er ist ein richtiges Huhn geworden. Nur noch von außen ist er ein Adler. Und richtig fliegen wird er auch niemals können. Da sagte der Besucher, lass uns einen Versuch machen. Okay, sagte der Bauer. Der Besucher nahm den Adler, hob ihn in die Höhe und sagte beschwörend, du bist ein Adler. Du gehörst dem Himmel und nicht dieser Erde. Du bist dazu bestimmt zu fliegen. Also flieg. Der Adler auf der hochgestreckten Faust sah sich um und sah unter sich die Hühner, wie sie ihre Körner pickten, und sprang von der Faust herunter und pickte wieder mit. Aber der Besucher gab nicht auf. Am nächsten Tag nahm er den Adler, stieg hoch auf das Dach der Scheune und sagte, du bist ein Adler, also flieg. Der Adler breitete seine Flügel aus. Flieg, sagte der Mann, flieg. Komm, Adler, mach schon. Der Adler machte einen kleinen Satz, sah die Hühner, schwebte nach unten und scharrte wieder auf dem Boden. Da sagte der Bauer, ich hab's dir doch gesagt, er ist ein Huhn und er bleibt ein Huhn. Nein, sagte der Besucher, er ist ein Adler, er hat immer noch das Herz eines Adlers. Lass mich noch einen einzigen Versuch wagen, morgen werde ich ihm das Fliegen beibringen. Am nächsten Morgen fuhr er mit dem Adler raus in die Berge und bestieg den höchsten von ihnen. Er hob den Adler hoch und sagte, Adler, du bist ein Adler, du gehörst dem Himmel und nicht dieser Erde. Breite deine Flügel aus und flieg. Der Adler fing an zu zittern, aber er flog nicht. Da ließ ihn der Mann direkt in die Sonne schauen und plötzlich breitete der Adler seine Flügel aus und mit einem lauten Schrei erhob er sich in die Luft und kehrte nie wieder zurück. Ich glaube, diese Geschichte hat viel mit uns Menschen auch zu tun. Dass auch wir als Adler und nicht als Hühner geboren wurden, dass auch wir dem Himmel und nicht der Erde gehören, dass auch wir nicht dazu bestimmt sind, vor anderen zu kuschen oder auf dem Boden herumzuscharren, sondern zu fliegen. Ich glaube, dass in uns in manchen Fällen wirklich einiges mehr steckt, als wir es ahnen. Nicht nur Beine zum Scharren haben wir, sondern Flügel zum Fliegen. Aber das werden wir auch erst realisieren, wenn wir von uns selbst weg und in die Sonne schauen, so wie der Adler. Und in der Bibel gibt es eine Geschichte von einer Frau, die so ein Mensch ist, unter Hühnern groß geworden, von Hühnern klein gehalten, ständig mit der Nase am Boden und Zeit ihres Lebens davon überzeugt, dass sie nun mal nichts anderes ist als ein Huhn. Aber es ist kein Mensch auf dieser Erde, der zum Huhn geboren ist. Kein Mensch, du nicht und auch all deine Nachbarn, wenn du dich umsiehst, nicht. Wir sind das Spiegelbild Gottes und so kann im Psalm 8 sogar gesagt werden, du, also Gott, hast den Menschen nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Alles hast du ihm, dem Menschen, zu Füßen gelegt. Es ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Glaubens und trotzdem vergessen wir das, glaube ich, manchmal, dass in jedem von uns das Spiegelbild Gottes zu finden ist, dass es in uns angelegt ist. Es ist in jedem von uns eigentlich zu finden und soll zum Leuchten kommen, will entdeckt werden. Wir sollen lernen, die Flügel auszubreiten und zu fliegen. Und die Frau, von der ich gerade schon kurz erzählt habe, die erlebt das ganz hautnah. Nämlich, dass Jesus ihr beibringt, zu fliegen. Dass er sie begleitet auf ihrem Weg vom Huhn zum Adler. Dass er sie begleitet und sagt, werde doch, wie du bist, von Gott her. Empfinde doch das raus, wofür Gott dich eigentlich gedacht hat. Finde zu dir selbst zurück. Lass dich nicht immer nur mit Hühnerfutter abspeisen. Denn du hast das Herz eines Adlers und du gehörst dem Himmel. Könnt ihr euch denken, um welche Geschichte es sich handelt? Hat jemand einen Tipp? Keiner. Naja, vielleicht werdet ihr es gleich rausfinden. Die Frau also, von der ich erzählen möchte, die wurde wirklich gründlich zum Huhn erzogen. Schon, dass sie Frau ist, ist schlecht. Zumindest in der damaligen Gesellschaft. Sie war Mensch zweiter Klasse, kein gleichrangiges Gegenüber zu den Männern, sondern ihr Besitz. Dazu kommt, dass diese Frau auch noch in der falschen Ortschaft oder im falschen Land geboren wurde als Samaritanerin. Und die hat nun mal keinen guten Ruf, nicht so wie heute. Hätte man den Menschen damals gesagt, dass es eine Organisation gibt, die Samariterbund heißt, hätten alle mit dem Kopf geschüttelt, hätten gesagt, wie kann man freiwillig sich so einen Namen selber geben. Denn die Juden dachten oder sahen sie als Abweichler, als abtrünnige Glaubensverräter an, die man in Isolation halten muss. In den Schriften der Rabbiner hieß es, niemals soll das Brot eines Kutäers gegessen werden, denn das, also Kutäer ist der Samariter, denn das ist, als ob man Schweinefleisch esse. So hielt man sich, so gut es ging, fern von den Samaritern. Sprach nur das Notwendigste und schon gar nicht kam man auf den Gedanken, mit ihnen zu essen oder zu trinken. Kein guter Anfang für diese Frau. Und dann hatte sie zu allem Überfluss noch dazu 5 Ehen hinter sich gebracht und lebte unverheiratet mit dem 6. zusammen, was ja teilweise bis heute zu strengster sozialer Ächtung führt, gerade und besonders in christlichen Gemeinden. Nichts mit alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Was das für die damalige Zeit und diese Frau bedeutete, können wir heute nur noch erahnen. Ein bisschen erahnen daran, wie sie sich verhält, dass sie nämlich um 12 Uhr mittags, also high noon, zum Brunnen vor dem Dorf läuft und die gleißende Sonne ihr ins Gesicht scheint und sie ihr Wasser holt, um ihren Durst zu löschen. Und von Durst haben wir ja schon ein bisschen gehört. Diese Frau hat Durst. Die anderen Frauen waren schon alle längst morgens, als es noch nicht so warm war, am Brunnen gewesen und hatten sich eingedeckt mit Wasser. Aber diesen Frauen will sie eben gerade nicht begegnen, aus dem Weg gehen. Vielleicht hat sie es satt, dass andere halb mitleidig und der andere Teil eher verächtlich ihr nachstarren und sie ansehen. Dass sie sich das Maul über sie zerreißen. Dass sie wusste, bei den anderen bin ich unten durch. Wenn also jemals jemand zu einem Huhn erzogen war und sich auch so verhielt, dann ist es wohl diese Frau, diese Samaritanerin und Sünderin. Aber zum Glück gibt es ja Jesus, der in dieser Frau eben was anderes sieht und erkennt und weiß, das ist kein Huhn, sondern ein Adler. Das Bild Gottes steckt in ihr. Die anderen haben ihr jahrelang eingeredet und sie selber hat es sich wahrscheinlich auch eingeredet. Ich bin nur eine Frau. Ich bin eine Samaritanerin und eine Ehebrecherin. Und so schleppt sich diese Frau in der Mittagshitze zum Brunnen, gesenkter Kopf, Nase auf der Erde. Und plötzlich spricht sie jemand an. Gib mir etwas zu trinken. Schande, 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 muss man da eigentlich sagen. Dreifacher Tabubruch, was hier passiert. Gib mir was zu trinken. Eigentlich ja ein banaler Satz. Aber damals, ein Mann spricht eine Frau an. Schande. Ein Jude, eine Samaritanerin, Schande. Der Sündlose, die Sünderin, die dritte Schande, die hier passiert. Aber so lernen wir Jesus kennen. Er setzt sich einfach über all das hinweg. Es interessiert ihn nicht, was die anderen sagen, was die Frau klein hält und klein macht. Interessiert ihn nicht. Er sagt ihr, ich brauche was von dir, ich hätte gerne etwas zu trinken. Das ist der erste Schritt in dieser Geschichte, wo wir Veränderung miterleben können. Jesus sagt zu dieser Frau, von der sich alle fernhalten, ich brauche was von dir. Jesus kommt und sagt, ich brauche was von dir. Ich weiß nicht, ob diese Tatsache schon der Frau Flügel verleiht, so wie ein Energy-Drink-Hersteller es verspricht, oder ob es ihr eher ein wenig Angst macht, dieser fremde Mann, der sie da anspricht. Aber Jesus versucht, glaube ich, schon der Frau den ersten Ansatz zu geben, zu sagen, du hast Flügel, eigentlich hast du mehr, als du von dir denkst und was du dir zutraust. Egal, was du bisher über dich geglaubt hast oder was die anderen dir gesagt haben oder was sie sich glauben lassen haben, egal, wie wertlos du dich fühlst, Gott selbst braucht was von dir. Er kommt nicht als jemand, der befiehlt oder der anklagt oder fordert. Er kommt als Bittsteller. Gib mir etwas zu trinken. Wir haben gerade schon gehört, er kommt nicht als König, als Diener. Er kommt sogar als Bittsteller. Und davon geht schon eine ganze Menge Kraft für diese Frau aus. Aber sie reagiert natürlich so, wie sie es gelehrt bekommen hat, wie sie es ihr Leben lang vorgelebt, vorgesagt bekommen hat. Nein, das darf nicht sein. Wie kommst du darauf, mich zu fragen? Mich, die ja so nichts wert ist. Du als Mann, mich als Frau. Du der Jude, ich die Samaritanerin. Ich bin ein Huhn. Ganz unten in der Hackordnung, was fragst du mich? Ich scharre auf dem Boden herum, Tag für Tag schlage ich mich gerade so durch. Ich habe dir nichts zu geben. Von mir hast du doch nichts zu erwarten. Und dieses Wasser, was ich gerade in meinem Eimer habe, du weißt doch genau, wenn du davon trinken würdest, würdest du dich verunreinigen. Und die anderen würden dich sehr negativ anblicken, wahrscheinlich sogar meiden. Geh lieber weg. Du bist der Adler und ich das Huhn. Wir haben nichts gemeinsam. Jesus hat, glaube ich, verstanden, dass er auf diese Weise nicht weiterkommt. Dass er sie nicht so schnell aus ihrem Gedanken, die sie so lange schon in sich aufgenommen hat, rausholen kann und dreht die Argumentation um. Er redet jetzt auf einmal dann nicht mehr davon, was er von der Frau möchte, sondern von dem, was er ihr mitgebracht hat, was er ihr zu geben hat. Würdest du denn Wasser von mir annehmen? Würdest du annehmen, ein Geschenk Gottes, wenn du es erkennen würdest? Würdest du mich darum bitten, wenn ich lebendiges Wasser hätte? Ein spannendes Angebot. Jesus hat da offensichtlich ein Wässerchen zur Verfügung, das Flügel verleiht, also das Leben schafft. Dieses lebendige Wasser verleiht im Gegensatz zu dem Energy Drink wirklich Flügel. Wir verstehen das heute ganz gut, aber die Frau versteht nur Bahnhof. was will der eigentlich von mir? Herr, du hast doch gar nichts, womit du überhaupt irgendwas schöpfen kannst. Und der Brunnen, der ist tief. Wo willst du denn das lebendige Wasser überhaupt hernehmen? Aber Jesus spricht nicht von etwas Äußerem, sondern von etwas Innerem. Die Frau kann sich zwar mühsam ihren äußeren Durst löschen, dafür reicht auch dieser Brunnen, aber darum geht es Jesus ja gar nicht. Es geht ihm um den inneren Durst. Er interessiert sich für die Frau, die in ihrem Leben immer wieder gesagt bekommen hat, du bist minderwertig, du gehörst nicht zu uns, ich will dich loswerden. Geh zu den Hühnern. Die Frau hat natürlich Durst um 12 Uhr in der Mittagshitze. Aber sie hat auch einen anderen Durst, den kein Brunnen und keine Quelle auf dieser Welt löschen kann. Ein Durst nach Leben, der wurde ihr immer wieder verwehrt. Durst nach Liebe, die ihr immer wieder entzogen wurde. Ein Durst nach Ansehen und geliebt zu werden. Ein Durst danach, dass jemand in ihr den zitternden Adler erkennt. Den Adler, an den sie selbst gar nicht denkt, glauben kann, akzeptieren kann, dass es so ist. Und trotzdem dieser Durst danach, dass jemand kommt und ihr Flügel verleiht, anstatt sie ihr immer wieder zu stutzen. Aber so schnell geht's nicht. Sie bleibt skeptisch. Bei all den Erfahrungen, die sie mit Männern gemacht hat, hütet sie sich erstmal. Auf diesen Typen am Brunnen so schnell reinfallen, das will sie nicht. Auf der anderen Seite legt Jesus aber schon mit dem, was er sagt, den inneren Durst mehr und mehr frei, den sie spürt. Was wäre, wenn dieser Mann wirklich lebendiges Wasser hätte? Und dann kommt die kalte Dusche. Geh hin und hole deinen Mann, sagt Jesus. Mist, wird sie sich vielleicht gedacht haben. Das musste ja kommen. Voll den Finger in die Wunde gedrückt. Vielen Dank auch, Jesus. Gerade hatte sie die ersten zarten Ansätze von Flügeln gespürt und dann kommt der Schlag ins Gesicht. Und sie muss all das, was die anderen in ihr sehen und was sie miterlebt haben, zugeben. Ich habe keinen Mann, sagt sie. Und Jesus sagt, da hast du recht, du hast keinen Mann. 5 hast du gehabt und den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Jetzt sitzt sie da ohne Maske. Fassade, die sie sonst immer schön aufrecht gehalten hat. Innerlich zerstört, aber nach außen hin hat sie immer versucht, doch noch den Kopf oben zu halten. Bloßgestellt, nackt. So hat sie sich wahrscheinlich noch nie so intensiv gefühlt. Ein schockierender Moment. Aber irgendwie tut sie auch gut. Irgendwie merkt sie auch, dass es gut ist, dass jetzt alles mal raus ist. Dass sie ganz sie selbst sein kann und sich nicht hinter irgendwas verstecken muss. Sie muss nichts mehr vorgeben. Irgendwie tut das auch gut, auch wenn es eine peinliche Situation ist. Und ich glaube, dass Jesus das bis heute so macht, dass er sich nicht verändert hat, dass er uns anspricht, obwohl er uns kennt, dass er wirklich an dir und an mir als Person interessiert ist, nicht an unserer Rolle, sondern an der Person und daran, wie es in uns aussieht, nicht daran, wie wir aussehen. Für Jesus ist es nicht interessant, wie du bist, sondern dass du bist. Die Frage ist aber, ob wir das zulassen, dass Jesus so nahe kommen darf wie dieser Frau, dass er so persönliche Fragen stellen darf. Darf er den Finger in die Wunde legen, so wie er es selbst dem ungläubigen Thomas erlaubt hat? Denn das kann ganz schön wehtun, den Finger in die Wunde legen zu lassen. Die Frau hatte ihre wunden Punkte. Und wahrscheinlich ist auch nach jeder gescheiterten Ehe immer eine Narbe zurückgeblieben, vielleicht sogar eine offene Wunde noch. Dann der schlechte Ruf in der Stadt, die abfälligen Blicke der Juden auf ihre Heimat. Und ich denke, dass nicht nur diese Frau am Brunnen diese wunden Punkte kennt, sondern wir auch. Dass wir auch manchmal anderen was vorspielen, wenn die wüssten, wie ich wirklich bin. Manchmal mache ich Dinge, weil es alle machen, aber Spaß habe ich daran nicht. Manchmal halten auch mir oder dir andere Menschen deine wunden Punkte vor Augen. Vielleicht gehen sie auch mal das ein oder andere Mal so richtig rein. Vielleicht, weil wir zu langsam sind, zu oberflächlich, nicht verantwortungsbewusst, nicht gläubig genug oder sozial nicht verträglich, moralisch nicht anständig genug. Und manchmal haben sie bestimmt auch recht. Aber ich glaube, das Wie entscheidet. Und ob ich damit umgehen kann, wenn man auf die wunden Punkte angesprochen wird, liegt ganz viel daran, wie es gemacht wird. Darf Jesus uns auf diese Punkte überhaupt ansprechen, den Finger in die Wunde legen? Gerade in dieser Passionszeit denken wir ja wieder daran, was Jesus alles für Wunden auf sich genommen hat und welche ihm noch alle zugefügt werden bis zum Karfreitag. Er kennt sich also mit Wunden gut aus. Und Jesus ist der, der dies so behutsam macht, dass es vielleicht auch wehtut, ja, aber er bietet den geschützten Raum, einen Ort, an dem wir mal Luft an diese Wunden kommen lassen können. Wo wir aber sicher sein dürfen, dass nicht noch jemand dazukommt und noch ordentlich Salz dazu streut, sondern dass er einen Punkt anbietet, einen Ort, an dem wir atmen oder an dem die Wunde atmen kann, wo die Sehnsüchte zur Sprache kommen können. Diesen Ort bietet Jesus an, weil er diese Wunden und Sehnsüchte schon alle kennt. Und das ist schmerzhaft oftmals. Und es wird auch nicht gleich alles besser. Es kann durchaus sein, dass wir nochmal wie der Adler vom Dach fliegen, nochmal wieder runter, ganz tief runtergezogen werden. Aber Jesus liebt uns bedingungslos. Es gibt keine Mindestvoraussetzung. Jesus möchte, dass wir nicht nur vom Fliegen träumen, sondern uns helfen, dass wir so sind, wie wir wirklich sind. Manchmal muss eben tatsächlich erst einer kommen, der uns liebevoll, aber fest an die Hand nimmt, mit uns aufs Dach steigt und aus dieser Position unser Leben, aus der Perspektive nochmal zeigt. Schau dir doch das Leben an, dein Leben. Das bist du doch gar nicht. Du bist doch zu etwas anderem bestimmt. Kommt mit, sagt die Frau. Ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß. Vielleicht ist er der Messias. Neugierig liefen die Leute in die Stadt, aus der Stadt zu Jesus. Viele Leute aus Sychar glaubten allein deshalb an Jesus, weil die Frau überall erzählt hatte, der Mann weiß alles, was ich getan habe. Viele Leute glaubten allein deshalb an Jesus, weil die Frau überall erzählt hatte, der Mann weiß alles, was ich getan habe. An diesem Punkt unterscheidet sich das Leben mit Jesus von der Adlergeschichte. Denn die Geschichte mit dem Adler endet mit, er kehrte nie wieder zurück. Das ist aber nicht das, was Jesus will. Im Gegenteil, das Erste, was die Frau macht, sie kehrt zurück und teilt ihre wunderbare Erfahrung mit den anderen. Sie sagt, hey, kommt mit und schaut euch den Mann an, der mir die Schatten meines Lebens gezeigt hat, aber der mir auch die Sonne gezeigt hat, das Fliegen beigebracht hat. Die Geschichte vom Adler darf auch nicht dazu führen, dass wir ja unseren Alltag mit Pflichten und auch Beschränkungen als Hühnerdasein ablehnen oder sogar andere Menschen als Hühner abqualifizieren. Die Frau kehrt zurück in ihre alte Geschichte, also in ihr normales Leben. Sie hat selber Flügel verliehen bekommen und es strömt geradezu aus ihr heraus, aus dieser Schale, dass sie diese Erfahrung auch anderen zugänglich machen möchte. Darum redet sie plötzlich zu den Menschen, mit denen sie vorher keinen Kontakt hatte, die sie gemieden hat. Ein höchst schwieriges Verhältnis hatte sie zu ihnen. Aber am Ende der Geschichte mit Jesus stehen geheilte Beziehungen und ein Ex-Huhn, das sich etwas auf ihr Adlersein einbilden könnte und verächtlich auf die anderen Hühner herabschaut, aber das tut sie nicht. Sondern Jesus schickt sie einfach zurück, nicht als Besserwisserin, nicht als ich bin dir überlegen, nicht als Heilsbringerin, nicht als Richterin, sondern als Zeugin. Seht mal, so ist es mir ergangen. Prüft mal, ob er nicht der Messias ist, der lang ersehnte Flügelverleiher. Jesus verleiht uns also nicht Flügel, damit wir uns von anderen abheben und irgendwo in die Lüfte verschwinden, sondern hingehen und die Flügel teilen, sodass daraus für alle, für dich und für mich, für die Umstehenden, die es mitbekommen, für alle Beteiligten eine beflügelnde Erfahrung wird. Und ich hoffe, dass wir das gerade auch in der Passionszeit immer wieder erleben, dass wir das merken, dass diese Wunden, die Jesus auf sich genommen hat, stellvertretend sind für unsere Wunden. Nicht nur da, wo wir Sünden begehen, sondern auch da, wo uns wehgetan wurde, wo wir verletzt wurden. Und dass die bei ihm heilen dürfen, nachdem sie erstmal angeschaut und besprochen wurden. Das ist mein Wunsch für dich und für mich. Und jetzt soll die Gelegenheit dazu sein, dass wir mit Jesus darüber sprechen dürfen. Wenn du die ein oder andere Wunde hast, wo du sagst, die ist schon so lange da, die will einfach nicht heilen. Es gibt einen Flügelverleiher, der das macht, der das kann. Wenn du es zulässt, dass du sagst, ja, mit dir, Jesus, zusammen will ich das Pflaster, das Verband abnehmen, ich will einmal dich drauf gucken lassen, mit dir zusammen diese Wunde mal betrachten. Wir dürfen mit ihm reden, dazu sind wir eingeladen, laut oder leise ihm das zu bringen, wo wir Verwundungen und Wunden haben, die ja schön wären, wenn sie endlich abheilen würden.